neuen Insider Gags von einem Podcast mit Tobi und Lukas.
Lukas, bist du schon gut erholt vom gestrigen Spiel?
Von dem hochverdienten 1-0-Sieg.
Ja. Also ich, du, also 1000 Tode gestorben und 1000 fast Tore nicht
gefallen. 1000 Mal berührt?
Ja, 1000 Mal ist nichts passiert. Schon ein sehr guter Episodentitel übrigens.
Ja.
Herzlich willkommen zurück bei 1912, der SV-Mappen-Podcast. Wir besprechen heute den 5. Spieltag.
Den was der 6., oder?
Der 6. Spieltag.
Wir haben jetzt 3 Siege, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden.
Ja. Der 6. Spieltag war es natürlich. Dieses Montagsspiel, das bringt mich auch ein bisschen aus der Zeitrechnung
raus. Ja, und dann auch eine englische Woche. Also wir haben Montag und Dienstag gespielt, theoretisch. Also das ist völlig verrückt.
Und jetzt spielen wir? Samstag?
Samstag.
Und dann wieder am Freitag.
Und dann wieder Freitag. Richtig, genau. Samstag geht's nach München sozusagen und dann kommen die Freiburger zu uns. Also wir fahren in den Süden und danach kommt der Süden zu uns.
Erstes Fazit: Mit der Leistung von gestern wird das Samstag ganz schön wehtun.
Ja, das denke ich auch, aber das kann man auch über jeden Gegner jetzt sagen, theoretisch.
Aber 1860 wahrscheinlich noch eher. Weil schlechter, ohne das jetzt zu böse zu meinen, aber schlechter als Havelse wird es wahrscheinlich aber auch nicht
mehr. Das ist auch wieder wahr. Gut, nach dem Mannheim-Spiel haben wir auch gesagt, es kann nur besser werden. Und man muss ehrlich sagen, wir haben zwar gegen Mannheim 5-0 verloren, aber das Havelse-Spiel war spielerisch schwächer.
Du hast gesagt, auf dem 5-0, es kann nur besser werden und wir müssen feststellen, wir haben gelogen. also wir besprechen also heute auf jeden Fall das gestrige Flutlichtspiel gegen den TSV Havelse.
Wir freuen uns natürlich über den Sieg.
Selbstverständlich.
Ist auch nicht so, dass wir jetzt da uns jetzt schämen, dass wir da gewonnen haben. Oder
36
so.
Punkte bis zum Klassenerhalt.
Ja, genau. Nee, und bester Saisonstart wahrscheinlich der dritten Liga-Geschichte. Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Also jetzt haben wir 10 Punkte.
Ja.
Aber trotzdem besprechen wir halt das Spiel an sich und deswegen sind wir auch schamlos sozusagen und wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wie man so schön, wie man so, schön kennt.
So wie man uns kennt.
Genau. Und deswegen müssen wir halt über das Spiel sprechen, wie es war und das tun wir dann gleich auch.
Schließlich arbeiten wir auch für niemanden außer für euch,
so,
liebe Fans.
Ja. Genau.
Wo fangen wir an? Ich würde ganz gerne eigentlich ganz kurz noch auf unsere Ultras eingehen.
Ich möchte, ja, das darfst du gerne machen, aber ich möchte nur noch eben kurz vorher was sagen. Und zwar, dass es mich doch sehr überrascht hat, dass Blacher und Kolper wieder spielen konnten.
Positiv.
Positiv überrascht, also zumindest, dass sie wieder fit sind, sagen wir es lieber so.
Ja, ob das jetzt im Spiel den positiven Verlauf gegeben hat, wissen wir nicht, aber erstmal war es sehr positiv, dass sie wieder spielen konnten.
Genau, das waren die einzigen beiden Wechsel, das wollte ich nur hinzufügen, aber jetzt darfst du gerne die Ultra...
Ja, wir hatten ein Montagabendspiel und uns allen ist das, oder gerade den Ultras ist das ein Dorn im Auge, den Ultras, ich wollte schon sagen weltweit, deutschlandweit ist das ein Dorn im Auge und dadurch gibt es immer einen Boykott im Stadion, einen Stimmungsboykott. So auch gestern bei uns, traurigerweise, denn ich finde, man hat der Mannschaft schon ein bisschen angemerkt, dass sie sehr verunsichert war.
Ja.
Ich glaube, nicht zuletzt dadurch tatsächlich auch.
Kann auch sein. Trotzdem muss man aber dazu sagen, dass dieser Stimmungsboykott das einzige Mittel ist, womit Ultras dann ihren Unmut halt Ausdruck verleihen können, ist das halt auch... Man mag das ja jetzt ja gut oder schlecht finden, ist das ja sozusagen der einzige Weg. Und da kann ich das halt schon verstehen, dass man das so macht, weil in der ersten Liga und in der zweiten Liga gibt es ja die Montagsspiele nicht mehr. Das ist in der ersten Liga, da waren die Montagsspiele ja sozusagen noch nicht so lang. In der zweiten Liga war das schon deutlich länger, aber auch da wurden sie halt jetzt abgeschafft. In der dritten Liga durch den TV-Vertrag mit der Telekom ist es ja noch bis...
23,
glaube ich noch, ja. Genau, aber nächstes Jahr werden, glaube ich, dann die neuen Verträge ausgehandelt. Und das ist halt die Stimme, die die Ultras halt durch das Weglassen ihrer Stimme sozusagen dem geben, dass man jetzt sagt, bitte denkt auch ein bisschen an die Fans. Es gibt halt eh schon so viele englische Wochen in der dritten Liga, was ja auch alles, wenn man in Mannheim jetzt an einem Dienstag eben 500 oder mehr Kilometer fahren muss, nur weil man seinen Verein anfeuern will, dann muss das nicht ehrlich gesagt auch noch auf einen Montag sein.
Vollkommen richtig. Das grundlegende Anliegen und gerade auch der Ultras, genau wie du gesagt hast, wenn man sich dann halt schon immer so auch diese Mühe macht und diese Kilometer auf sich nimmt, dann muss das nicht halt noch zusätzlich durch einen zusätzlichen
Genau, dann Tag muss man sich wieder einen Tag Arbeit, Urlaub nehmen von der Arbeit und wenn das alles auf dem Wochenende ist, ist das halt alles für jeden Fan besser. Und
aber natürlich ist es an so einer Stelle halt auch mal so ein zweischneidiges Schwert. Ich will diese Aktion gar nicht zu stark oder zu scharf kritisieren, aber wir haben alle das letzte Auswärtsspiel in Mannheim noch in den Knochen gehabt. Dieses bittere 5-0, wo ganz offensichtlich der Mannschaft irgendwie also der Halt gefehlt hat, den jetzt halt natürlich ein nicht vorhandener Stimmungsboykott vielleicht etwas geholfen hätte.
Ja.
Klar ist das alles nur spekulativ und man weiß es nicht genau. Und ich kann super gut verstehen, dass man da halt seiner Stimme Ausdruck verleiht, indem man keine Stimme verleiht.
Ja, es gibt halt keinen anderen Weg. Und wie soll man es sonst machen?
Ja, ist natürlich nur trotzdem ein bisschen schade. Wie gesagt, auf mich wirkte die Truppe dann so ein bisschen verunsichert. Nichtsdestotrotz ist das aber mit Sicherheit nur einer von zwei Punkten, warum sie so verunsichert waren. Denn der zweite war garantiert, dass TV Havel auch losgelegt hat wie die Feuerwehr.
Ja.
Ich glaube, da hat man auch nicht so richtig mit gerechnet.
Glaube ich auch nicht. Und dazu sei aber immer noch gesagt, es gibt ja nicht nur die Ultras im Stadion und jeder andere Fan und auch wir theoretisch könnten ja auch versuchen, Stimmung zu machen. Aber wir müssen ganz ehrlich sein, der große halt organisierte Support ist halt nur in einem kleinen Bereich des Stadions, wo die Stimmung gemacht wird. Die können auch die Mannschaft und halt auch die Fans mitreißen. Aber es steht natürlich jedem frei, dann immer noch selber Stimmung zu machen. Und
klar,
das natürlich auch dir und mir.
Keine aber Frage. Ist ja auch nicht so, als ob wir sowas nicht in der Vergangenheit häufig auch schon versucht hätten.
Ja.
Denn wir hatten ja solche Problematiken oder solche Themen schon häufiger mal. Das Problem ist nur wirklich, dass sich halt unsere Tribüne nicht mitreißen lässt, wenn wir da anfangen, irgendwie ein bisschen. Ich meine, mit zwei Mann ist das natürlich auch ein bisschen schwierig anzufangen.
Ja, und so.
Da fangen noch 2, 3, 4 rund ums Zoo vielleicht mehr an, aber das hilft noch nicht immer, die Welle loszubrechen.
Ja, ist ja auch nicht so, dass es so krass ist, von selbst was von uns ausgeht. Weil es ja nicht so, dass da Gesänge angestimmt werden können und so weiter.
Nee, aber gut.
Mir fehlt auch das Gesangsbuch noch.
Ich glaube, dass man auch sich als Meppen-Fan auch auf jeder Tribüne egal verlässt, dass genau aus der Ecke diese Stadionzeit die Stimmung kommt und darauf
balzt
man sich dann.
Und das ist halt auch ein bisschen unfair dann den Ultras gegenüber, dass man dann immer nur alles auf sie ablädt sozusagen. Aber gut, alles, lassen wir das Thema, wir haben es jetzt eigentlich genug gut
besprochen. Kritik nicht zu scharf?
Nein, kam glaube ich auch nicht so rüber, ist aber trotzdem immer gerne gesagt, beide Seiten dann auch und dann auch angesprochen, warum die diesen Boykott gemacht haben. Gerade halt, weil jetzt die TV-Vergabe jetzt nächstes Jahr neu ansteht und da kann man das am besten zeigen und zu sagen, hier, bitte denkt auch an die Fans, wenn ihr da wieder was neu aushandelt. Und ja, genau. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, aber ich habe es, glaube ich, schon wieder vergessen. Wir können aber direkt zum Spiel kommen.
Richtig. Also wie gesagt, ein wichtiger Punkt war mit Sicherheit auch, dass Havel so losgelegt hat wie die Feuerwehr. Die haben am Anfang, die ersten paar Minuten, sind die wie nichts Gutes auch auf unser Tor zugerannt, haben versucht, das erste Ding sofort klar zu machen, was darin geendet hat, dass wir eine schnelle gelbe Karte bekommen haben.
Kolper, ja, richtig. Ja. Direkt quasi die erste Aktion des Spiels, war eine gelbe Karte für Kolper, dachte man sich auch schon, nicht so gut, gerade als defensiver Mittelfeldspieler so früh vorbelastet sein. Trotzdem war Kolper noch einer der Besten auf dem Platz, über 90 Minuten gesehen, meiner Meinung nach. Hat das sehr gut weggesteckt quasi und gut gehandelt, dass er nie auch in der Gefahr war, sich jetzt irgendwie mit Gelb-Rot oder noch schlimmer vom Platz hätte verabschieden zu müssen.
Ja, genau, also irgendwie auch der Fokus ist ein bisschen von ihm verloren gegangen. Da halt auch die Kollegen aus Havels nur 2 Minuten später, glaube ich, die gelbe Karte eingeheimst haben, war das, glaube ich, so ein erstes Statement von ihm, von wegen so, ich gebe jetzt hier erstmal schon mal jeder Mannschaft eine gelbe Karte,
dann
ist hier ein bisschen Ruhe im Bums.
Ja, genau.
Dann war nämlich wirklich, also gefühlt war da 90 Minuten fast gar nichts mehr.
Fast nicht, ein paar gelbe Karten gab es noch, ich glaube auch fast nur für die Havelser, für die Schlawiner. Und insgesamt muss man sagen, war es doch eine okaye Schiedsrichterleistung. Ich habe mich natürlich am Anfang richtig aufgeregt und dann wurde es aber ein bisschen entspannter. Aber ich reg mich ja immer im Stadion über den Schiedsrichter auf, egal wie er ist.
Das kann ich nur bestätigen.
Ja, aber auch Havelse hat dann immer weiter nach vorne gespielt. Man hat den so ein bisschen auch angemerkt, dass die auch wissen, wie man uns so ein bisschen den Zahn zieht, also in unserem Spiel. Dass, ja,
Düger hat bestimmt ein bisschen was gepetzt.
Ja, genau, hat gesagt, hier letzte Saison hat es immer gut geklappt, wenn der Gegner uns oder dann den ersten Mappen hoch anläuft und das hat dieses Mal auch wieder gut funktioniert. Düger, der ja auch in der zweiten Halbzeit noch zu einer so gefährlichen Torschance kam, die er für den ersten Mappen sozusagen nie irgendwie hatte. Aber gut, er hat ein paar Tore für uns gemacht, so schlimm ist es jetzt nicht, aber war trotzdem eine sehr gute Chance. Letzte Saison, schwierig, war also nicht so der Fall. Ja, aber Meppen war stark verunsichert, wie du schon sagtest, richtig, und hatte da auch gar kein Mittel gefunden, weil wenn man dann sich mal ein bisschen nach vorne getraut hatte, ist man immer ein bisschen an den Havel dann ein bisschen abgeprallt. Weil gerade ein Luka Tankulic, der wurde sehr gut zugestellt und er hat nie so spielerische Mittel gefunden, sich dazu befreien aus dieser extrem engen Manndeckung.
Das Gefühl hatte ich auch. Gerade auf ihn wurde geachtet und auch ein bisschen auf Morgan Fassbender.
Ja.
Der wurde auch so ein bisschen eingekesselt immer. Und das Problem, was wir aber insgesamt in dem Team haben oder halt sich gestern auch nochmal deutlich gezeigt hat, ist, wenn es denn dann mal schnell nach vorne geht, dann bist du halt auch alleine da. Denn,
allein auch weiter
zu. Es kommt keiner nach, irgendwie, man läuft zu spät hinterher, es ist dann halt auch nicht mehr die Zeit da, weil der Gegner dir schon im Nacken sitzt. Ja. Auch Koruk hat dieses Pech gehabt, dass er vorne stand, abspielen hätte müssen, es nicht mehr konnte. Mhm. Das ist dann halt einfach traurig, dass da halt keine vernünftigen Chancen draus kreiert werden. Irgendwie fehlt da der Zug nach vorne.
Es gab halt sehr, sehr viele 2021 Vibes, also letzte Saison. Man hat echt so gemerkt. Du
hast ständig gesagt Lübeck 2.0.
Ich habe im Stadion immer gesagt, es ist Lübeck 2.0, was hier passiert. Ja, es ist wirklich auch so. Weißt du, wir waren der klare Favorit und vor dem Spiel hat man nur gesagt, okay, wie hoch schießen wir denn so aus dem Stadion?
Gewinnen tun wir, aber wie viele Tore wären es? Wird schon zweistellig oder doch noch dreistellig?
Ich erinnere mich noch im Rewe, als ich einkaufen war vor dem Spiel, ich hatte ja ein Meppen-T-Shirt an und da hat der Verkäufer mich gefragt, und wie geht's heute aus? Ich so, das könnte heute 5-0 ausgehen, aber ehrlich gesagt bin ich mit einem dreckigen 1-0 auch hochzufrieden.
Und mehr gibt's
auch
nicht.
Ja, das sollte dann auch passen. Wir können mit dieser Favoritenrolle absolut nicht umgehen. Und wenn der Gegner dann auch noch so eklig ist, so extrem eklig in ihrer Spielweise, sowohl mit hohem Pressing, womit wir echt nicht gut umgehen können, gerade auch durch diese. Also Rico ist ja ein großer Fan von Dreier-Fünfer-Kette, was ich ja verstehen kann. Ich würde es ja auch sehr gerne sehen, weil wir spielen ja ehrlich gesagt auch im Aufbau immer sehr gerne mit Dreierkette. Das ist in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen extremer gewesen, meiner Meinung nach, als in der ersten Halbzeit. Ja. Aber wir haben trotzdem es nie geschafft, die Außenverteidiger dann in die Offensive einzubinden oder halt dann in der Defensive, wenn immer wieder ein Ballverlust war. Das heißt, wir hatten immer das Problem, dass der Gegner, jetzt Havelse, Gott sei Dank in der konsequenten Abschluss sehr schwach war und auch sozusagen im Umschalt von Mittelfeld zu letzten Drittel gab es auch öfter mal Probleme, wo die dann halt den Ball vertändelt haben durch ungenaues Passspiel oder Stockfehler im Annehmen und so weiter. Aber wir hatten trotz, dass wir so hoch standen, nie halt die Männer in der letzten Reihe, um da gefährlich nach vorne zu spielen. Oder wir hatten halt nie, wenn der Gegner dann zu uns kam, da die Räume so dicht, dass wir da gut verteidigen konnten, fand ich. Also das war schwierig.
Ja, da gebe ich dir voll recht. Ich glaube, da kommt ein sehr großer psychologischer Faktor mit zu, und zwar von beiden Mannschaften. Mhm. Zum einen von unserer Seite aus natürlich, dass du gerade aus Waldhof mit so einem Nackenschlag zurückgekommen bist und deswegen den unbedingten Willen hast, das nicht nochmal passieren zu lassen und ganz im Gegenteil dich hier zu beweisen und gegen den Tabellenletzten zwanghaft irgendwie ein gutes Spiel hinzulegen, und das ist komplett nach hinten losgegangen. Andersrum natürlich bei Havelse der psychologische Druck, das ist das sechste Spiel und du halt immer noch da mit 0 Punkten auf der Tabelle stehst.
Ja,
ne?
Ja, zudem. Ja.
Das ist natürlich auch ein immenser Druck, der da auf Havelse lastet, und es ist jetzt dann halt auch für die ein Punkt in der Saison, glaube ich sogar schon, wo du irgendwie denkst, wenn ihr jetzt nicht was reißt, dann brauchst du hier gar keine Hoffnung mehr auf irgendwas machen.
Kennen wir in Mappen ja ehrlich gesagt auch. Weißt du, du bist in so einer krassen Negativspirale. Okay,
so krass. So heftig hatten wir es noch
nicht. Nein, das ist richtig. Aber ich meinte jetzt psychologisch halt.
Ja.
Du bist halt so krass halt schon unten drin. Ist ja egal, ob du jetzt Letzter mit 0 Punkten bist. Ich meine, du bist jetzt Letzter mit 0 Punkten als Havelse. Guckst aber, okay, es sind, keine Ahnung, 4 Punkte Rückstand auf Nicht-Abstiegsplatz oder so. Oder 5 Punkte irgendwie so. Ich gucke mal hin. Genau, 5 Punkte. Das ist natürlich noch nichts in Anführungsstrichen, weil es ist noch viel Saison vor dir, aber wir kennen das ja auch, weißt du, wir haben dann auch, gucken dann auch auf die Tabelle oder dann halt, wenn zum Beispiel ist es schon Spieltag 30 gewesen und dann guckst du auf die Tabelle und siehst, oh scheiße, wir rutschen wieder unten rein oder sind noch unten drin, ich weiß ehrlich gesagt nicht, auf welchem Platz wir standen, am 30. Spieltag letzte Saison, trotzdem ist es dann aber so.
Möchte ich glaube ich auch gar nicht mehr wissen.
Nee, und dann weißt du, okay, wenn du jetzt das Spiel noch verlierst oder nicht gewinnst, dann rutschst du immer weiter unten rein und so hat ist Havelse, ist das in den Köpfen vielleicht auch drin, also im Spiel hat man es in der Anfangsphase noch nicht gesehen und auch nicht in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, aber man hat es immer ein bisschen gemerkt, weil Meppen wurde halt in der ersten Halbzeit, ich sag mal so ab Minute 20 ungefähr, doch schon etwas überlegener als Havelse.
Ja, überlegener auf einem schlechten Niveau. Also ja, was man tatsächlich Havelse so ein bisschen angesehen hat, ist, wenn wir jetzt, wir sind ja jetzt nun im fünften Jahr der dritten Liga und wir haben ja einiges gesehen jetzt auch schon, wenn ich jetzt halt die Qualität des Spiels vergleiche, dann ist das, was Havelse da aufgerufen hat, auch wenn die am Anfang wirklich gut losgelegt haben, nicht drittligatauglich. Abgesehen davon, dass die Leistung, die wir gestern erbracht haben, definitiv auch nicht drittligatauglich war.
Nee, ist richtig. Aber wir haben deutlich mehr Qualität auf dem Platz als Havelse.
Zumindest
allein dem schon geschuldet, dass wir halt Vollprofitum haben. Genau, das sei dazu gesagt, dass wissen wahrscheinlich die meisten Hörer schon, aber die Havelser, die haben Halbprofitum, also die müssen nebenbei auch noch arbeiten und müssen sich zum Beispiel auch für Spiele in der Woche auch Urlaub nehmen. Also da ist das halt ganz normal. So wie
was halt ein Wahnwitz.
Was halt ein Regionalliga-Team im Norden halt so ist. Das war ja bei uns wahrscheinlich nicht anders, aber ja, und da sieht man dann auch so, also ne, liebe Telekom, auch den Spielern kommt es zugute, wenn es keine Motorspiele mehr gibt. Ja, genau. Dann müssen die sich auch nicht Urlaub nehmen. Ja, gut, ist natürlich ein Novum in der dritten Liga, dass da tatsächlich noch ein Verein ein Halbprofitum hat, aber einigermaßen sympathisch finde ich das ehrlich gesagt wohl, vor allen Dingen, wie die halt auch auftreten. Was ich gerade noch sagen wollte, die sind ja auch mit einem Nackenschlag zu uns gekommen. Also sie haben ja gegen Toguchi München 3-0 verloren. Rüdiger Ziel, der Trainer, hat ja gesagt, sind wir ängstlich aufgetreten, das wollten sie halt umdrehen. Die haben das halt jetzt positiv gemacht.
Haben sie es gut umgesetzt. Sie
sind nicht
ängstlich aufgetreten. Nee,
da sieht man auch, wie wichtig so ein Start ist, weil wir sind ja so losgelegt gegen den SC Verl zu Hause und haben das Spiel schon sehr früh auf unsere Seite gezogen, sowohl im Spiel und sowohl von den Rängen. Also, das hat Rico ja im Interview nach dem Verl-Spiel auch gesagt, wir sind die Entertainer und dann gab es halt so ein positives Wechselspiel zwischen Mannschaft und Zuschauern, die sich gegenseitig aufgepusht haben und so weiter. Und das hat Havelse dann in dem Fall halt besser gemacht, weil die von Anfang an da diesen Druck haben, also wir oder den Druck auf uns aufgebaut haben und uns zu Fehlern dann auch gezwungen haben, weil dann hast du halt ein bisschen zu viel nachgedacht als Mappner, hast dann halt den unsauberen Pass gespielt und dann ist es halt auch, hat sich auch aufgeschaukelt, aber halt in die negative Weise.
Ja.
In der ersten Halbzeit, aber ich wollte gerade sagen, es wurde ja besser und dann sind wir ein bisschen abgeschwurft und es wurde immer schlechter nach unserer Meinung, also nach meinem, was ich jetzt gesagt habe, aber die erste Riesenchance auf Meppner Seite hätte ja theoretisch eigentlich auch schon das 1-0 sein müssen und das war ja eine echt sehr, sehr starke Flanke von Balle, der insgesamt, wie ich habe ja vorhin schon gesagt, unsere Außen, beide schwach, also Dombrovka und Balle fand ich beide sehr, sehr schwach. Die Innenverteidigung fand ich dagegen noch, ehrlich gesagt, sehr gut. Zumindest was Verteidigen auch angeht, ist nicht so.
Eine sehr kraftvolle Stimme hat Balle mittlerweile.
Ja, ein Bus sitzt ja immer neben Locke, das denke ich auch.
Muss er vielleicht mal dran arbeiten. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.
Ja.
Das ist nicht der Weg.
This is not the way. Aber gut, wenn das wirklich einmal ist ihm ja einer auf den Fuß getreten, das tut wohl weh, da bin ich mir sehr sicher.
Keine Frage.
Also, wenn ihm jetzt nicht hartes Schauspielern unter. Aber ja. Und also unterstellen, aber ja, das war schon sehr laut zu hören.
Von dem Mann mit dem Knie im Gesicht von Havelse hatte ich eigentlich nichts gehört.
Ja, der war auch aber ein bisschen weiter weg. Der war ja ganz, und da war ja das, stimmt, die Zuschauer ja.
Ball hat sie ja direkt vor uns gerollt
quasi. Hat sich genau vor uns geworfen, genau. Ja. Nee, aber die Flanke sehr stark aus dem Halbfeld, also auch nicht, wie wir es eigentlich sonst immer so machen, bis zur Grundlinie laufen, dann nochmal kurz gucken und flanken, so wie auch das Tor passiert, das muss man dazu sagen. Also ist nicht immer schlecht. Nicht so, klang jetzt so ein bisschen so, als würde ich das andeuten. Wollte ich, glaube ich, auch, bis mir das Tor wieder eingefallen ist. Aber das war halt so schön aus dem Lauf heraus, auch aus dem Halbfeld, wie gesagt. Und damit haben sie sich noch nicht so richtig sortieren. Die haben ja auch wohl gerade auch sehr körperliche Spieler. Das hat uns auch sehr schwer getan. Also ein Koruk hat es nicht geschafft, seine Körperlichkeit da ein bisschen entgegenzusetzen. Und ein Tankulisch konnte seine...
Fehlt
seine,
auch ein Stück zum Undarf.
Ja, genau. Aber er hat alles probiert. Also es fällt mir auch ein bisschen schwer. Koruk so, obwohl ich im Stadion auch gesagt habe, sehr unglückliche Figur, die er macht. Also hätte ihn zur Halbzeit wahrscheinlich schon ausgewechselt, er ist ja dann etwas später ausgewechselt worden, aber das ist ja auch nicht, weil er jetzt so schlecht war, sondern halt, weil er halt einfach nicht irgendwie da durchgekommen ist, aber bei Tanku hätte ich zum Beispiel auch gesagt.
Ja, genau, wobei bei Tanku hat da noch irgendwie besser funktioniert, zumal Tanku da halt noch ein bisschen mehr Technik mit reinbringt.
Ja.
Koruk ist noch so jung und ungestüm, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und du hast einfach gestern gemerkt, wie das da auf dem Platz lief, das war einfach nicht sein Spiel. Also er ist da absolut nicht reingekommen, deswegen bin ich da voll bei dir und hätte ihn im Zweifelsfall auch in der Mittagspause. In der Halbzeitpause ausgewechselt.
Ja, und bei Tanku, da ist immer noch, der Geistesblitz ist halt immer noch drin. Der hat immer noch diesen einen Pass, der kommt halt ab und zu immer mal. Das blitzt immer so auf. Das ist ja auch logisch, wenn man so ein Techniker ist. Dann hast du einfach mal den genialen Moment so ein bisschen. Und wenn du eher so der Arbeiter bist, so wie Koruk, und dich halt nicht ins Spiel arbeiten kannst, dann ist es halt schwer, da jetzt versuchen. Du kannst natürlich immer mal den einen goldenen Pass kriegen und dann einfach mal den Fuß hinhalten und dann geht er halt rein. Aber darauf zu setzen ist, glaube ich, etwas schwieriger als auf... Diesen genialen Moment von Tanku zu bauen, worauf man wahrscheinlich noch gebaut hat. Ist jetzt auch nicht passiert, wissen wir alle, aber hätte ja passieren können.
Aber hattest du jetzt schon erwähnt, dass halt Chris Hämlein den Ball einfach hätte einschieben müssen.
Theoretisch ja, also er hat eigentlich...
stand sehr frei.
Sehr frei, er hat einen guten Kopfball geschlagen, er hat halt nur, die Richtung war doof, weil er hat gerade ausgeköpft, aber er stand halt neben dem Tor. Also er hätte einfach nur sozusagen... Er stand neben sich, genau. Also er hätte den hätte eigentlich machen müssen. Das war fast schwerer, also das war eigentlich, oder es war eigentlich einfacher zu machen, den Kopfball reinzuhauen, als das Tor von Krüger.
Da gehört schon viel... Achso, ich wollte sagen, es gehört schon viel dazu, das Tor in dem Augenblick nicht zu treffen.
Ja, genau. Ja, und das war eigentlich auch so ein bisschen die einzige Aktion von Hämlein, weil der hat auch nicht so richtig ins Spiel gefunden, muss man leider sagen. Im Gegensatz, also Fassbender war auch sehr, sehr unglücklich. Man muss ja auch sagen, so richtig ins Spiel gefunden haben ja wirklich
aber
wenige.
Also Fassbender ist aber für mich die perfekte Mischung aus Technik und Arbeiter. Denn was der da halt auf dem Platz wegbolzt, ja. Also was der auch wegläuft, also den ja, Kilometer möchte ich nicht sehen. Ja. Und der ist halt auch noch schnell, wie als wenn er auf dem Fahrrad sitzen würde. Ist schon cool. Das hat man schon gesehen, dass da manche Pässe kamen, wo du denkst, also letzte Saison wäre davon keiner angekommen.
Ja.
Und diesmal immer noch die Chance zumindest auf jeden Fall bestand, dass er bei Fassbender rankommt.
Ja, aber dazu sei auch noch gesagt, so ein bisschen ungestüm und so ein bisschen...
Ja, ein bisschen...
Ja, so, man merkt halt noch, er spielt zum ersten Mal Dritte Liga, das ist das erste Jahr Dritte Liga und ein bisschen braucht er halt auch noch.
Ein bisschen Weide ist noch dabei.
Bisschen, genau, muss noch ein bisschen auf der Weide, muss noch ein bisschen reifen, muss noch ein bisschen sich an die Liga gewöhnen. Er ist halt ungestüm, dann geht halt auch mal ein Ball daneben und dann Stockfehler, vielleicht auch technisch muss er noch ein bisschen an sich arbeiten, aber es sieht, hast du vollkommen recht, insgesamt schon eigentlich sehr, sehr gut aus.
Aber ich will ihn auch nicht zu sehr loben, weil ich glaube, am Ende des Jahres ist es einer der Spieler, der mir das Herz aus der Brust reißt, wenn er den Verein verlässt, weil er zu gut ist.
Ja, aber wenn er jetzt verlassen wenn er jetzt gehen würde, dann könnten wir noch 20 Millionen oder so einstreichen. Also das ist ja, er hat ja 2 Jahre zum Tag.
Also
ja, also easy. vielleicht klopft Real ja an und sagt, okay, 200 Millionen ist für Mbappé für ein Jahr zu viel, dann kriegen wir halt 50 Millionen für morgen Fassbender.
Das wäre auch okay. 18 Jahre. Ich glaube, das macht er auch noch.
Nee, man darf nur. Im Profifußball gibt es 5 Jahre. Ja, nee, aber gut. Ja, diese eine Chance war eigentlich auch so ein bisschen der Höhepunkt unserer ersten Halbzeit. Ist plätscherte so ein bisschen vor sich hin, es war nicht richtig gut, es war aber auch jetzt nicht hundertprozentig schlecht, was in der ersten Halbzeit so kam. Man hat einfach gemerkt, beide Mannschaften waren auf einem etwas niedrigen Niveau und haben sich da so ein bisschen selbst neutralisiert.
Was man aber auch festhalten konnte, Erik musste sich am Ende des Spiels nicht auslaufen, weil er auch genug zu tun hatte.
Er hatte auf jeden Fall genug zu tun. Also es gibt ja wieder diese Man-of-the-Match-Auslösung Auslosung mit Erik, mit Krüger und mit Max Dombrovka.
Ui.
Ja, okay. Dombrovka hat mich doch ein bisschen irritiert, weil zu ihm muss ich in der zweiten Halbzeit auch noch was sagen. Aber Erik, ganz klar, Man of the Match, ganz klar. Also da gibt es überhaupt keinen Weg dran vorbei, würde ich jetzt sagen. Also du da auch dann. Aber weil der zum Spiel gehalten hat, was der wieder für Paraden rausgeholt hat, das Ding gegen Düker ist so unfassbar. Das muss eigentlich in die Top 10 rein. Ich glaube, ist er aber nicht, weil die haben wir ja gerade noch gesehen.
Ich fordere an dieser Stelle schon wieder einen neuen Vertrag.
Ja,
verlängert ihn einfach.
Der alte Mann, wie der den der rausgeholt
hat. Solange der noch will, lass ihn im Tor. Ey.
Ja, ist so. Er ist der Gianluigi Buffon
des Emslandes.
So. Ja, aber Hammerding. Also das war wirklich, hat er wieder gezeigt. Wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, war das vielleicht nicht Lübeck 2.0, sondern so ein bisschen Saarbrücken 2.0, wo wir zu Hause gegen Saarbrücken auch 1-0 gewonnen haben und Erik halt auch alles rausgeholt hat, was man so rausholen kann vor der Linie. Ja. Also auch viele, viele starke Paraden gab, wo der Gegner halt auch besser war, nur dass Saarbrücken natürlich deutlich stärker war als Havelse und wir auch ein bisschen stärker waren gegen Saarbrücken, weil wenn wir so gegen Saarbrücken gespielt hätten, dann hätten wir
nicht
1-0 gewonnen, definitiv nicht. Aber ja, genau. Dann war eigentlich, wie gesagt, Halbzeit. Ich dachte ja schon, alle neutralisierten sich ein bisschen. Wir haben so gedacht, jo, kann eigentlich nur besser werden. Haben das auch, um nochmal
kurz Werbung
zu machen. Wir hatten eine nette Interview-Anfrage, in Anführungsstrichen ein Interview, von Sportradio Deutschland. Da haben wir in der Halbzeitpause eben schnell noch drüber über das Spiel gesprochen und also über den SV Meppen, über TSV Havelse.
Die letzte Saison, ganz coole Kollegen.
Ja, sehr cool auf jeden Fall.
Denn die denken sich einfach so, ja, wollen wir uns kurz vorm Spiel unterhalten oder hinterher? Nee, in der Halbzeitpause. Sitzt ja. Junge, in der Halbzeitpause, wenn ihr das Interview überzieht, bin ich weg.
Ja, genau. Aber es hat alles wunderbar funktioniert, sehr viel Spaß gemacht. Ja, Schönen Dank auf jeden Fall.
Wir haben ungefähr 12 Sekunden des Spiels verpasst, ne?
Ja, genau.
Und aber das lag eher an uns. Wir haben relativ lange gelacht. hat er uns ja auch noch gesagt, von wegen, man merkt schon, ihr seid schon im Podcast.
Ja, war auf jeden Fall sehr coole Kollegen. Der eine VfL-Fan, aber das macht ja nichts. Das passiert ja manchmal, aber alles gut. VfL Bochum war es höchstwahrscheinlich auch. Er hat ja nur VfL gesagt.
Das will ich sehr stark hoffen. Ihr kommt aus Meppen, oder? Ja, wie wird man sonst auch Meppen-Fan? Alter, weiter, weil er einfach der geilste Club der Welt ist.
So,
in der schönsten Stadt der Welt.
Das hast du auch genauso gesagt und sehr schön gesagt. Ja, dann waren wir wieder auf unseren Plätzen und wir konnten ehrlich gesagt unseren Augen nicht so ganz trauen, weil die ersten 15 Minuten des Todes waren wieder zurück. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das war ja auch eher so ein, boah, das ist ja auch schon ewig. Also gut, letzte Saison konnte man das über Halbzeiten oder Spiele sagen.
Vor allen Dingen, wir haben den Kollegen halt auch noch gesagt, der hat die richtigen Worte mit Sicherheit.
Ja, genau.
Wir gehen jetzt ganz anders in die zweite Halbzeit. Wir sehen gleich ein komplett anderes Team. Okay, er hat nicht gewechselt, von daher war es komplett das gleiche Team, auch mental.
Ja, okay. Ja, stimmt. Wir sind quasi auch wie die erste Halbzeit. Also Havelse wieder mit hohem Pressing, mit guten Chancen. Und jetzt kommen wir zu Max Dombrovka. Die Zuordnung im Spiel war doch konfus, muss ich sagen. Also wir haben wieder auf diese klare Fünferkette umgestellt. Also auf die klare Dreierkette, die niemals zur Fünferkette wurde in der Rückwärtsbewegung. Und dann ist das verdammt nochmal tödlich, weil wir hatten nur Putti, der halt in der Mitte versucht hat, alles irgendwie zusammenzuhalten, was mal mehr, mal weniger funktioniert hat. Und dann hatten wir Balle noch hinten, der dann auch mit nach vorne ging. Es gab auch mal Szenen, wo nur noch Putti an der letzten Linie stand, wir waren der Ballbesitzer, muss man dazu sagen. Trotzdem ist das doch schon hochgefährlich. Ich meine, das war zu der Zeit, wo Havelse ihre Riesenchance schon hatte. Da muss man dann sagen, ja, aber man hat schon gesehen, Havelse ist dann wirklich mit ein oder zwei Pässen durch unsere ganze Abwehr gekommen. Das war in den ersten 10 Minuten zwei, dreimal der Fall oder 15 Minuten. Und da habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Das hatten wir nämlich letzte Saison auch so extrem ganz zum Saisonstart. Das haben wir dann irgendwann abgestellt. Aber jetzt ist es wieder da auf einmal. Wir haben wieder einfach Dreierkette gespielt mit nicht dem Personal. Blacher hat sich öfter mal hinten reinfallen lassen, hat das aber auch nicht so richtig hingekriegt, weil das ja auch einfach nicht seine Position ist, verdammt nochmal. Der ist ja halt auch eher da, der da vor der Abwehr wuselt und vor der Abwehr den Spielaufbau antreibt. Das hat nicht funktioniert. Wir haben uns so extrem selbst einen reingehauen, sozusagen mental. Also da war niemals die Stabilität irgendwie da, nirgendwo auch. Also Pässe kamen nicht an, du hattest Stockfehler beim Annehmen halt, dann hast du Zweikämpfe verloren in gefährlichen Regionen. Zwar die Zweikämpfe hast du dann später dann da gewonnen, wo es dann wirklich gefährlich war, wenn der Ball nicht an den Pfosten gegangen wäre oder halt Erik ihn stark pariert hatte, aber dann hatte Bünding ist mir da immer noch im Kopf, der dann wirklich auch noch die Gerätsche ausgebaut hat. Gut, auch Max Dombrovka öfter mal hinten noch mitgearbeitet. Aber Dombrovka, der dann auch mal zentral aufgetaucht ist, wo ich denke, Junge, das ist nicht deine Position. Wir haben doch zentral genug Leute. Theoretisch natürlich. Natürlich, wenn alle gedeckt sind. Aber dann darfst du doch nicht deine linke Seite so aufgeben. Gerade wenn wir anfällig über die Außen sind. Diesmal war es sogar eher die rechte Seite, weil auch Balle versucht hat, immer wieder nach vorne zu stürmen und so weiter. Aber auch nie so mit der letzten Konsequenz da. Das hat man in den Highlights zum Beispiel auch gesehen, wo dann Sprints abgebrochen wurden. Das spricht halt immer so dafür, da ist irgendwie, ja, da fehlt so der absolute Wille.
Das kann ich halt nur bestätigen und es war halt echt schockierend, was da passiert ist, gerade die erste Viertelstunde wieder. Der Unmut wurde dann halt auch lauter, gerade auch bei uns auf der Tribüne. Nicht umsonst, liebe Jungs, solltet ihr ganz laut die Frage gehört haben, was ist hier los? Das war tatsächlich ich auch. Weil ich die absolut nicht verstanden habe, wo jetzt gerade plötzlich die großen Probleme in den Köpfen auftreten. Ja. Man war ja letztendlich schon eine Dreiviertelstunde im Spiel drin. Man wusste, wie Havelse in der ersten Halbzeit losgelegt hat.
Das wurde auch minimal besser.
Ja, aber man hat sich doch von dem Gleichen wieder überfallen lassen.
Ja, ganz genau. Ja,
das ist schockierend gewesen.
Es wurde minimal besser und dann wurde es auf Schlag wieder scheiße. Also wirklich unfassbar. Und da kann man, also das Meppener Publikum ist eine Diva, das wissen wir ja schon seit Jahren, Jahrzehnten und immer eigentlich. Aber man war halt sauer so richtig, nicht auf die Mannschaft unbedingt, weil man weiß, sie macht das ja nicht extra, aber man war so, weißt du, du hast den Ball gut erobert und dann sofort der Fehlpass. Dann denkst du dir, was ist denn hier los? Dann regst du dich natürlich auf, weil,
Bestes Beispiel, der schöne Einwurf zu den zwei Havelsern.
Das auch so ein Ding. Das war auch in den Highlights, glaube ich. Nee, in den Highlights war es nicht. Aber ich überlege gerade, ja.
In den Lowlights.
Ich habe das Spiel dann noch so ein bisschen geguckt, weil ich halt gerade die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit wollte ich nochmal gucken. Mittagspause bin ich schnell reingezogen, sozusagen. Und da war diese Szene einmal dabei, wo Balle halt auch angezeigt hat, hier so, kommt dahin oder wie auch immer. Er hat dann geworfen und direkt zu zwei Havelser, wo man einfach merkt, es funktioniert gar nichts. Also 0,0. Standards auch wieder ganz, ganz grausam. Also kniehoch war noch das Beste. Oder halt diese eine gute Chance von Tankulic. Ich habe gesagt, bitte leg den quer. Schieß nicht aufs Tor. Ich glaube, Kuiper hat es dann gemacht und auch drüber geschossen. Das ist da, ja, das war, der war nicht so schlecht geschossen.
Du hast Geld aufgesetzt, dass er drüber schießt.
Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, komm, leg ihn doch irgendwie in die Mitte zu links und dann vielleicht kann ja einer noch irgendwie aufs Tor ziehen. Aber so geht der drüber oder in die Mauer. Das konnte man aufgrund der Spielzeit halt irgendwie sehen oder erahnen.
Ich muss auch sagen, ich glaube, es ist mit 8:1 Ecken ausgegangen.
Ja, ja.
8:1 Ecken.
Genau.
Und ich muss sagen, ich hab bei jeder Ecke Angst gehabt. Denn halt auch, was wir heute auch immer gerne mal gesagt haben, was mit dem langen Pfosten ist und sowas alles, da gab es Szenen, da hätte man den mit Ruhe mal abdecken können und der stand immer frei und du sitzt da und denkst, Herrgott, das sind doch Fehler, die wir schon besprochen haben und gleich
donnert das wieder ins Tor rein. Ja, ja, das möchte Rico aber nicht, weil Rico hat ja, das war ja in einem Interview irgendwo, mal hat er gesagt, ja, das ist extra eine Anweisung von ihm, dass die halt nicht an den Pfosten stehen, weil er will halt lieber dann, jeder hat seine Leute, die zugeordnet sind und die beiden, die theoretisch an den Ecken stehen, sind dann in der Raumverteidigung. Kann ich natürlich auch verstehen, aber es ist halt schon die Saison so viel schief gegangen, dass man doch denkt, ja, aber bitte.
Ich wollte gerade sagen, also die Kollegen gucken sich die Spiele in der Vorbereitung auch an und zumindest solche Szenen, dann wird ihnen der Trainer auch sagen, pass mal auf, bei der Ecke, eine lange Ecke rein, also wenn es lange Eck im Tor, kriegen wir da Dinge rein, weil da keiner steht.
Ja gut, aber Ecken kannst du ja nicht so auf Punkt trainieren. Also nein, du kannst nicht sagen, jede Ecke kommt genau dahin, wo er dann den Gegner wehtut.
Nein, das ist klar.
Bei 8 Ecken kann es natürlich eine sein, hätte es auch sein können. Man muss aber dazu sagen, die Standardverteidigung hat gut funktioniert, dieses Spiel. Diese Saison nicht, dieses Spiel.
Das wird ein schönes Fazit für den Saisonrückblick.
Ja, ich finde, wäre auch schön, ja. Aber nee, es hat in diesem Spiel ganz gut funktioniert. Aber muss auch dazu sagen, Havel sagte auch wohl lange Kerls. Gerade Standards sind ja eigentlich eher so das Mittel für das spielerisch unterlegene Team. Gut, wir sind halt nie in diesem Fall waren wir ja das spielerisch unterlegene Team, obwohl wir ja nominell besser waren, aber aufgrund der ganzen, wie sich das Spiel entwickelt hat, waren wir halt fast über, ja, ich würde mal sagen, mindestens 60 Minuten schwächer als Havese. Aber ja, gut. Deswegen, ich möchte mal sagen, Fünferkette, die werden wir ja dieses Jahr mit Sicherheit schon noch häufiger sehen, aber Fünferkette funktioniert einfach nicht so, wie wir es machen. Wir müssen bei Fünferkette unbedingt, wenn wir wirklich diese Art Fünferkette spielen möchten, mit den Außenverteidigern weiter nach hinten arbeiten. Das ist irgendwas, das weder, also ich glaube, das liegt auch einfach an der offensiven Natur, gerade von einem Ballmatt und gerade von einem Max Dombrovka, die ja auch Balle schlägt immer gute Flanken, jetzt ein bisschen weniger, aber es hat ja auch, wie gesagt, nicht viel funktioniert. Ein Dombrovka schaltet sich auch gerne vorne ein, hat ja auch schon ein Tor gemacht und auch schon so einige Vorlagen gegeben und ist ja auch einer, der gute Grätschen und so zieht. Das hat er ja auch, er ist ja nicht umsonst zumindest Auswahl für den Man of the Match. Also da hätte man ja zum Beispiel dann auch, keine Ahnung, einen Guder nehmen können oder einen Fassbender zum Beispiel. Aber man hat sich dann für Dombrovka entschieden. Das hat ja auch seine Gründe, der hat ja auch wieder viel mal Lucht und so weiter. Allerdings ist es halt bei Fünferkette ein bisschen schwierig. Und gerade wenn man dann auch wirklich so extrem hoch steht und dann muss man sich nicht wundern, dass ein langer Ball oder zwei Pässe sozusagen dafür sorgen, durch die doch sehr, sehr großen Räume dann durchzukommen. Da muss man halt noch wirklich ein bisschen drüber an sich arbeiten, weil es ist ja auch in Irrglaube, wir haben ja auch in unter Neidhardt immer mit Dreierkette zumindest aufgebaut, nicht unbedingt gespielt, aber da war es halt immer so, dass dann meistens die Innenverteidiger hinten waren und sich ein Defensiver zurückfallen lässt zum Aufbauen und so weiter. Und das war jetzt häufiger der Fall, hat aber absolut nicht funktioniert. Und da muss man einfach gucken, wir haben ja gerade auch mit Blacher, Kolper und Tanku im zentralen Mittelfeld Leute, die es ja theoretisch nicht machen müssten. Man müsste gerade auch, was in diesem Spiel nicht funktioniert hat, aber auch im Ansatz nicht so richtig versucht wurde, fand ich, dieses Kurzpassspiel, so schnelles Kurzpassspiel war überhaupt nicht. Es waren lange Bälle, die dann halt, Rico hat ja im Interview gesagt, zweite Bälle waren Fremdwort. Absolut, weißt du, wir haben den Ball nach vorne geschlagen, wenn er dann mal gefährlich wurde. Havese hatte ihn sofort gehabt. Das hat alles nicht funktioniert.
Ja.
Und daran muss auf jeden Fall gearbeitet werden. Naja gut, wir haben ja dann gewechselt noch. Das goldene Händchen des Rico Schmidt, würde ich ja sagen. Also ich habe auch mich gefreut. Ich habe auch schon die ganze Zeit Minuten gezählt. Hat er auch im Interview gesagt, Wechsel, kommt vom Publikum und so. Ja, das stimmt auch. Das Publikum hat ja auch ein Gespür für, wie das Spiel gerade läuft. Das ist ja nicht so, dass man, also die Pfiffe und so. Ja gut, das ist halt, man will seinen Frust. Das ist mit Sicherheit von keinem von denen gegen die Mannschaft gerichtet gewesen, sondern einfach um seinen Frust rauszulassen. Und dann hatte man nur dieses eine Ventil. Wenn die Ultras noch anfeuern, dann macht halt der andere Fan, der halt nicht anfeuern kann sozusagen oder nicht organisierten Support geben kann, weil er halt nicht organisiert ist, hat er nur dieses Ventil. Also ist schade, aber das ist halt in anderen Stadien halt leider auch so.
Ja, aber dann kam ja auf jeden Fall erstmal ein guter Spieler rein.
Guder kam rein, genau, und Krüger auch.
Kam auch, ja. Also quasi das Dreamteam, das wir dann wenige Minuten später gebraucht haben.
Kann man so sagen, ja, weil ich glaube, die kamen da 64 Minuten rein und 10 Minuten später fiel halt schon das Tor. Und gerade ein Guder hat sich für mich auch wieder mal wieder empfohlen. Er hat ja auch, ist ja auch gegen die Fähr reingekommen, hat da immerhin auch ein Tor vorbereitet, in Anführungsstrichen. Also er hat einen Elfmeter rausgeholt. Zählt, glaube ich, offiziell als
Vorbereitung,
genau. Mhm. Und ein Guder würde ich jetzt ehrlich gesagt ganz gerne von Anfang an sehen. Gerade weil auch ein Chris Hemlein von der Bank ganz stark sein kann. Das haben wir in Zwickau gesehen.
Genau, halt mal umgekehrt versuchen.
Ne? Ja, warum denn nicht? Ja. Ich meine, gut, es hat ja jetzt auch umgekehrt funktioniert, aber ein Hemlein, glaube ich, der, wenn der ein bisschen auf der Bank schmort, dann kommt der umso heißer rein.
Ich wollte gerade sagen, der ist dann heiß wie Frittenfett und
genau. Dann
richtig ab.
Kann natürlich auch gefährlich sein, kann sich natürlich auch sofort eine gelbe Karte abholen und dann ist er direkt vorbelastet oder sowas. Aber ich glaube, ein 20-Minuten-Hemlein kann auch sehr gefährlich sein.
Der gute alte 20-Minuten-Hemlein.
Ja, für die Schlussphase. Wenn du da noch einen brauchst, noch einen heißen brauchst, der noch ein Tor macht, da ist Hemlein, glaube ich, naja, das klang ein bisschen komisch.
Du gehst schon fast wie die Gangbang-Anweisung. Wenn du noch einen heißen brauchst, dann nimmst du halt den Hemlein noch rein.
Dann wirfst du den Hemlein rein. Ja. Junge. Aber ein guter, der ja auch rennt wie. Also ist auch halt einer, den gut reinwerfen kannst, logischerweise, weil der ja auch immer heiß ist. Aber ich würde ihn auf jeden Fall auch mal von Anfang an bringen. Das wäre vielleicht mal eine Idee jetzt gegen 1860, wo du ja nach 1860 fährst und eigentlich so richtig viel erwartest du ja nicht. So
einen Punkt. Nee, ehrlich gesagt, Punkt erwarte ich noch nicht mal.
Doch, ich schon.
Also, natürlich geht man immer in der Hoffnung raus, dass man irgendwie Punkte mit nach Hause nimmt. Aber
ja.
Die letzten beiden Spiele haben eher so gesagt, nein.
Ja, das ist natürlich richtig. Aber trotzdem, 1860 ist jetzt auch nicht überragend die Saison gestartet. Diese stehen unter uns, sie sind auf Platz 11. Haben, glaube ich, einen Punkt weniger als wir oder zwei. Und haben auch gegen Braunschweig ein gutes Spiel gemacht wohl. Sehr, sehr glücklich in Führung gegangen durch ein Elfmeter-Geschenk. Und dann halt das nicht über die Zeit gebracht. Also der Elfmeter war in der 89. Minute, dazu gesagt. Und ich glaube halt, in München sind wir ja, also zumindest in München gegen 1860, sahen wir, glaube ich, auch immer ganz gut aus. Da haben wir, glaube ich, immerhin letzte Saison und die Saison davor, glaube ich, zumindest immer ein Unentschieden uns rausgeholt.
Ich möchte jetzt gerade aber auf jeden Fall eben noch ein paar Cheers geben Richtung Lukas Krüger, weil also mein erster Gedanke, als er eingewechselt wurde, war, okay, wer macht denn jetzt das Tor noch? Und dann hat er es gemacht und finde ich gut. Vielleicht kannst du das ja diesmal vergolden, indem du mal noch eins machst diese Saison.
Würde mich freuen. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, er war eigentlich da, wo er sein, also das ist das, was Kuruk bisher noch nicht geschafft hat in dieser Saison. Ja. Er war genau da, wo er gebraucht wurde, um ein Tor zu machen. Kuruk ist ja mehr so der Arbeiter gewesen. Krüger ist halt auch etwas größer und ich glaube auch etwas breiter. Kann, glaube ich, auch seinen Körper, oder konnte seinen Körper gut in die Position bringen. Hat einen, ja, der Kopfball war ja, jetzt.
Das hat ihm aber letzte Saison auch noch ein bisschen gefehlt. Ich glaube,
der war ein bisschen Kraftraum, ja. Ja, ich war ehrlich gesagt irritiert. Ich hätte ehrlich gesagt eher gedacht, dass Guder in die Sturmspitze geht und Krüger auf Außen. Aber so war es natürlich besser, weil Guder ist auf Außen einfach.
Weil es so funktioniert
hat. Ja, weil es so funktioniert hat. Aber auch, als ich so drüber nachgedacht habe, dann war es eigentlich klar, weil Guder ist auf Außen eher eine Waffe als im Sturmzentrum. Und ja, Krüger ist ja sozusagen der Koruk-Ersatz so ein bisschen. Also wir haben ja keinen zweiten Stürmer und auch nicht verpflichtet. Deswegen ist dann halt Krüger und Guder sind ja die beiden, aber ich glaube, würde eher Krüger das geben, weil auch in der Vorbereitung, die Spiele, die ich zumindest gesehen habe, war auch immer Krüger dann derjenige, der eingewechselt wurde. Und ja, das war ein schönes Ding, ein Tor des Willens, auch wieder wie gegen Kaiserslautern letzte Saison, wo er das 3:2 gemacht hat, auch durchgearbeitet sozusagen, das hat er jetzt auch gemacht und dann das Ding reingewuchtet. Schönes Ding und auch schöne Jubelbilder von ihm, das war echt geil, da sind wir auch abgegangen.
Definitiv. Ja, dann gab es noch ein paar Minuten zu zittern, denn Havelse kam noch ein paar Mal gefährlich vors Tor, aber...
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Ich glaube, diese eine gute Szene, die wir auch mal, die war auch noch beim 0:0. Ich glaube, so richtig gefährlich kam Havelse nicht mehr. Ich meine nämlich irgendwann...
Ganz knapp vor Schluss waren die auf jeden Fall noch mal sehr nah dran.
Okay, ja. Ich weiß nämlich, ich habe die ganze Zeit so gedacht, oh Gott sei Dank ist das nur Havelse. Also wie gesagt, nicht despektierlich, aber es ist halt so, wie das Spiel so gelaufen ist, wo ich dachte, ich kann mich jetzt ein bisschen zurücklehnen, weil das kriegen wir jetzt hoffentlich wohl irgendwie über die Zeit. Also da habe ich mir dann nicht mehr so große Sorgen gemacht, weil ich hatte auch das Gefühl, Havelses Wille war so ein bisschen gebrochen. Kann auch sein, dass ich das ein bisschen verkläre.
Ja, genau das Gefühl hatte ich jetzt halt auch nicht so ganz. Genau. Ich habe eher so das Gefühl gehabt, also ja, erst die ersten paar Minuten nach dem Tor war das so ein bisschen gebrochen. Mhm. Und dann hat man nochmal alles reingepitcht, um nochmal zu gucken, ob noch was geht. Aber zum Glück ist es am Ende des Tages ja tatsächlich dabei geblieben. Und wenn du deinen Rewe-Mann deines Vertrauens wieder triffst, kannst du ihm sagen, die dreckigen 3 Punkte waren es halt.
Ja, oder? Ganz genau. Dann sage ich ihm Bescheid. Genau. Nee, das war im Endeffekt halt ja, ein Arbeitssieg und man muss auch einfach sagen, das hat man sich als SV Meppen auch mal so ein bisschen verdient, dass man halt auch mal dreckig 1:0 gewinnt.
Letzte Saison hätten wir das Spiel verloren.
Genau.
In dieser Konstellation
ich hätten wir
letzte Saison das Spiel so verloren.
Ja, ist so. Ich schwöre dir auch, wir hätten mit Sicherheit das dass Guda ist ja, als er sich da gegen Teichgräber durchgesetzt hat, mit dem Knie gegen seinen Kopf gestoßen, als er sich da einfach durchgearbeitet hat. Das war ja auch kein Foulspiel, er hat ihn ja nicht, er wurde ja eher gefoult, weil Teichgräber ist ja hingegrätscht sozusagen, aber Guda hat sich dann da einfach durchgearbeitet.
Knie im Gesicht, ihr seid immer halt, stopp.
Genau. Und ich schwöre, letzte Saison hätten wir das abgepfiffen bekommen. Und dieses Jahr halt nicht, weil es läuft einfach ein bisschen besser für uns.
An dieser Stelle herzlichen Dank an Kutzka für die schöne Bandenwerbung.
Ja, genau. Das war auch noch sehr wichtig, dass der Typ da über die Bandenwerbung gefallen ist. Und dann konnte er auch nicht mehr das Ding heben und hat gesagt, komm, er ist schon durch, scheiß drauf. Passiert schon nichts.
Ja.
Aber es war auch kein Foul, ehrlich gesagt.
Also am Ende
es war
des Tages
halt ein Unfall, wie Papa Grafati auch gesagt hat.
Ja, dass wir die 3 Punkte mitgenommen haben.
Absolut.
Jetzt wieder auf meinem Lieblingstabellenplatz, Platz 9 stehen.
Stimmt, ein Platz hinter außen, das gefällt mir nicht so gut.
Aber sogar mein Kollege hat mich heute gesprochen, oh, dann stehen sie auch wieder auf deinem Tabellenplatz. Wenn sie am Ende der Saison auch da stehen, bin ich glücklich.
Ja, absolut, ich habe auch schon gesagt, wenn wir den Platz innehalten bis Ende der Saison, dann ist das eine gute Saison gewesen. Ist auch so, ich habe ja Platz 7 getippt, aber ich möchte ehrlich gesagt in erster Linie absolut nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. So einfach so ein bisschen mal eine langweilige Saison. Ich brauche ja nicht immer Hektik und Angst um Existenzen und so. Weißt du, einfach so eine langweilige Saison, einfach mal Zehnter werden oder was?
So eine langweilige Saison, wo in der zweiten Hälfte ist schon fast egal, was passiert.
Ja,
das wäre mal richtig geil.
Ja, das war unsere erste Saison so ein bisschen. Da sind wir halt durch die Liga geflogen quasi und dann war halt am Ende nichts mehr. Weil wir waren ja wieder Abstiegskandidat Nummer 1 in der ersten Saison. Da aber auch tatsächlich mal. Ja,
nennen wir eine Saison, in der wir es nicht waren.
Alle anderen danach, würde ich fast sagen. Außer vielleicht.
Also Abstiegskandidat Nummer 1.
Aber ja,
Abstiegskandidat
ja.
waren wir eigentlich immer.
Ja, Abstiegskandidat ja, aber da waren wir halt so klar Abstiegskandidat, weil man muss dazu auch sagen, da unser Aufstieg war ja doch schon eine Sensation. Aber gut, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja.
Dafür gibt es einen ganz eigenen Podcast, Junge.
Verrückt.
Ja. Damit fing der Kram ja an.
Ja, das stimmt allerdings.
Damals, vor vielen Monaten.
Ja. Monaten. Ja, genau. Wir haben dann 1-0 gewonnen und alles gut. 1860 München ist jetzt der nächste Gegner. Und danach kommt der SC Freiburg 2.
SC Freiburg 2.
Da gibt es ab morgen Karten.
Kein Abendspiel.
Richtig, ab morgen gibt es Karten dazu schon.
Wenn ihr es hört, ab heute.
Wahrscheinlich, genau. Vielleicht sogar jetzt aktuell schnell auf die Mappenseite.
Ja. Noch sind welche verfügbar eventuell.
Genau. Ja, genau. Freitagabendspiel. Auch nett. Freiburg auch, glaube ich, ein interessanter Gegner, in Anführungsstrichen. Weil, weiß man noch nicht. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die einschätzen soll. Ob die jetzt eher so Niveau Havelse oder Niveau Dortmund 2 sind, theoretisch. Also die sind natürlich genau in der Mitte wahrscheinlich.
Ja, das ist eine Wundertüte halt, ne?
Ja, genau. 5 Punkte haben sie im Moment, sind auf Platz 16.
Nicht-Abstieg.
Ja, ein Platz hinter Kaiserslautern.
5 Punkte, lächerlich, da haben wir das Doppelte.
Genau, richtig krass. Ja, und das wird dann auch ein hoffentlich schönes Spiel.
Schauen wir mal. Ja, jetzt gleich wollen wir noch kurz auf das Frauenspiel eingehen.
Ja, natürlich.
Zwischendrin würde ich aber gerne noch unserem Stadion alles Gute wünschen zum 4-Jährigen, denn heute vor 4 Jahren wurden die Sitzschalen auf der neuen Tribüne.
Ach, okay. Hast du eine Facebook-Erinnerung bekommen?
Facebook gerade.
Ich wollte gerade sagen, wie kommst du da drauf?
Aber ja. Ja, vor 4 Jahren wurden die Sitzschalen installiert, seitdem prangt das 1912-Logo halt auch von der neuen Tribüne herab.
Schön, dass die für uns Werbung machen, das ist echt nett. Haben nur für uns gemacht.
Havelse, ne?
Havelse.
Havelse,
ja, großer Havelse-Fan, Mr. Hensch.
Ja, der Mr. Hensch, ja. Das H verbindet halt.
H verbindet.
Ja. H in der Suppe. Gut. Die Frauen. Da bist du jetzt wieder unser Mann, denn du hast das Spiel gesehen. Ich hab's ein bisschen verschlafen.
Na, ja, man kann sich nicht so gut gewöhnen an 11 Uhr. 11 Uhr.
Ja, tut mir leid.
Schläfst du halt noch?
Nee, normalerweise auch nicht, aber ja.
Alter. Ja gut, Auswärtsspiel bei dem Nicht-Aufsteiger FC Ingolstadt, hatte ich ja letzte Saison spekuliert, ob die Aufsteiger waren, aber sind sie nicht, sind jetzt schon das 3. Jahr in Folge oder 2. Jahr in Folge in der 2. Liga und ja, man muss sagen, es begann gar nicht so gut. Also Meppen war zwar drückend überlegen, muss man dazu sagen. Also, aber
klingt ein bisschen wie Havelse.
Nein, das kannst du nicht mit Havelse vergleichen. Also wir waren immer noch klar überlegen, aber man hat den Ingolstädtern angemerkt, okay, wir müssen hier irgendwie versuchen, Punkte mitzunehmen. Das war deren Motto, glaube ich, dass die sich mehr als einen Punkt gegen uns ausgerechnet haben, kann ich mir nicht vorstellen, weil man muss auch sagen, so wie wir spielen, sind wir absoluter Favorit. Ey, das ist echt so schön anzusehen, dieses Spiel. Das ist der Wahnsinn. Weißt du, der SV Meppen hat Probleme damit, gegen Gegner zu spielen. Also die Männer des SV Meppen haben Probleme damit, gegen einen unterklassigen Gegner auch Dominanz auszustrahlen. Zumindest aktuell. Nein, die Frauen absolut nicht. Und das ist ja auch trotzdem interessant, weil wir sind ja in der ersten Liga natürlich ganz klar sozusagen in der Underdog-Rolle gewesen. Und wir haben das jetzt halt geschafft durch taktische Anweisung, also das ganz großen Lob an ja, alle sozusagen, also an die Mannschaft natürlich und auch an Theo und Roger und alle, die dazu gehören, die da die das hingekriegt haben, also ganz großer Respekt, haben das halt um 180 Grad gedreht. Wir können jetzt mit der Rolle sehr gut umgehen, was ja auch in der zweiten Liga sonst auch wohl der Fall war, vor dem Aufstieg, aber ich muss aber dazu sagen, ich habe keine Zweitligaspiele gesehen, aber da haben wir auch zum Beispiel das allerletzte Spiel vor dem Aufstieg haben wir 8:0 verloren gegen eine zweite Mannschaft, die ja, glaube ich, sehr viele Erstliga-Profis sind. Ich weiß nicht mehr genau gegen wen, gegen Hoffenheim oder gegen Frankfurt oder so, vielleicht auch gegen Bayern, keine Ahnung, aber jetzt gehe ich mal davon aus, dass wir davon keine, dass wir da keine Probleme haben werden, auch gegen die zweiten Mannschaften, die auch sich auch bisher noch nicht so mit rumbekleckern in der zweiten Liga. Ja, aber Ingolstadt hat es bisher noch gut gemacht. Meppen hat so aus dem Ballbesitz und aus der spielerischen Überlegenheit nicht viel machen können. Deswegen war das 1:0, was in der 17. Minute fiel, auch eher ein glückliche Fügung, würde ich sagen, weil auch der Torwart oder die Torhüterin ein bisschen mitgeholfen hat, den Ball reinzuhauen. Also starke Ecke von Nasi Moraitu, die auf Nina Rolfes gespielt hat. Ich hatte das erst bei SofaScore gelesen, dass Atanasia Moraitu hat das Tor gemacht, war ein bisschen irritiert, weil ich dachte, das sieht für mich eher so aus, die Kameraperspektive war nicht so gut und die Kamera an sich war auch nicht so gut, ja, muss man dazu sagen. Aber scheißegal, ich bin so froh, dass ich davon überhaupt was sehen kann. Aber ich habe so gedacht, okay, ich hätte jetzt eher gedacht, dass sie die Ecke getreten hat, weil ich glaube, sie ist halt auch eher so die Ecken-Spezialistin oder die Standard schlägt. Und deswegen war ein bisschen irritiert, aber ich habe gedacht, gut, die werden so wissen, aber wussten sie nicht. Ja, Nina Rolf ist Innenverteidigerin, ist glaube ich jetzt schon in jedem Spiel eine Innenverteidigerin, die ein Tor gemacht hat. Das ist ja so auch so ein bisschen, was wir letzte Saison in der dritten Liga hatten, dass unsere Verteidiger die besten waren. Aber
Pudi, der alte Stürmer.
Ja, genau. Und das war jetzt, aber gut, bei den Frauen muss man ja sagen, wir haben ja schon recht viele Tore geschossen und da hat sich jeder mal so ein bisschen eingereiht. Ja, das 1:0, danach wurde es auch besser definitiv. Wir haben ja auch noch in der ersten Halbzeit nachgelegt und ein unfassbar schönes Tor. Ich kann echt jedem ans Herz legen, sich die Highlights anzugucken. Das zweite Tor ist so ein geiler Pass von Lisa-Marie Weiß. Wirklich ein sehr, sehr schöner Chipball auf Isabella Jaron, unsere Doppeltorschützin in dem Spiel, die auch echt eiskalt verwandelt hat, muss man wirklich sagen. Die hat den Ball angenommen, einmal kurz geguckt und dann ins lange Eck geschoben. Richtig stark. Und da war mir schon klar, alles klar, wir führen 2:0, was soll hier noch passieren? Und so war es dann in dem Fall auch. Ja, bis zur Halbzeit ist dann halt eher nicht ganz so viel passiert.
Wahrscheinlich auch ein bisschen Kräfte schon, oder?
Könnte ich mir vorstellen. Ja, weil was mich ja auch immer wieder fasziniert, wenn ich die Frauen sehe, dass da halt immer so, wir stehen da sehr hoch, das ist ja was den Drittligateam so ein bisschen auf die Füße fällt, aber da die Frauen halt so krass überlegen sind, kann man das halt machen. Da kannst du natürlich auch in den Konter laufen, ist ja gegen Magdeburg zum Beispiel im Pokal passiert, aber hier war das halt überhaupt nicht das Problem. Sei noch dazu erwähnt, die erste große Chance des Spiels hatte aber tatsächlich der FC Ingolstadt, nämlich nach einem Freistoß in der 11. Minute, glaube ich. Das war, da durfte Anke Preuß auch zum ersten Mal im Tor jetzt sich auszeichnen und dann kam wirklich von Ingolstadt sehr, sehr wenig. Ja, und dann hat in der zweiten Halbzeit hat man direkt nachgelegt, also es war die erste Aktion im Spiel. Während des Spiels konnte man sehr, sehr schlecht sehen, weil die Kamera sich nicht entscheiden konnte, wo sie jetzt hinzeigen sollte. Also das ist ja so eine KI-gesteuerte Kamera, ja, die dann immer den Ball sozusagen anvisieren soll. Aber Problem ist zum Beispiel auch bei glatzköpfigen Linienrichtern, gibt es auch ein sehr, sehr lustiges Video. Das ist so geil, da steht er halt an der Mittellinie und die Kamera schwenkt dann so zum Spiel und dann immer auf den Linienrichter. Das ist so geil anzusehen. Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt noch findet, aber es ist sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Und da war die halt so ein bisschen im Knüpp links, rechts und da konnte man das Tor nicht so ganz sehen, aber auch wieder Isabella Jaron, die starken Antritt gezeigt hat und dann eine Verteidigerin stehen hat lassen und dann alle aufs Tor zuging oder zurennen konnte und dann eingeschoben hat. Und ja, dann plätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Ich meine, wenn du 3:0 auswärts führst, übrigens, ganz großen Respekt an den einen Ingolstadt-Fan, der die ganze Zeit Stimmung gemacht hat. Das muss man wirklich sagen, der hat die ganze Zeit immer sein Team angefeuert. Also das finde ich schon ganz cool, dass er dann trotz 3:0, 4:0, egal, er hat immer FC Ingolstadt gesungen und immer Schanzer kämpfen und siegen und sowas, alles ganz geil. Also das finde ich cool. Ich glaube, 130 Zuschauer oder so waren, glaube ich, da auch relativ viel dafür, dass man nichts sehen konnte. Also die saßen dann logischerweise auf der Haupttribüne, weil sehr, sehr schäbiges Stadion, muss ich dazu sagen. Das sah nicht mehr so, nicht so geil aus.
Aber Hauptsache Audi-Werbung.
Ja, das ist ja klar. Ja, und das 4:0 dann durch Agar Vinco, der Schlusspunkt sozusagen. Ja, wie gesagt, also richtig starkes Spiel.
Souveräne Leistung.
Souveräne Leistung, bisher noch ohne Gegentor.
Ich wollte sagen, 9 Tore aus 2 Spielen, so.
Und 3 Tore noch im Pokal. Ja. Und genau, Platz 1.
Das ist ja easy. Mehr Tore, als wir letzte Saison bei der Herrenmannschaft gehabt haben.
Stimmt. Ja, dazu sei auch noch gesagt, DFB-Pokal ist jetzt ausgelost, die 2. Runde.
SGS Essen.
SGS Essen, genau. Das heißt, aber Heimspiel.
Komm mal eben vorbei.
Ja. Ein richtig Heimspiel gegen die SGS Essen, auch mit 2 Ex-Meppenerinnen, Maike Behrensen und Vivian Endemann, die auch im ersten Spiel gegen den FC Köln zum Einsatz gekommen sind in der ersten Bundesliga. Und beide standen nicht zusammen auf dem Platz, witzigerweise, weil Maike Behrensen durfte anfangen und wurde in der 64. Minute gegen Vivian Endemann ausgewechselt. Also man wollte sich, man hat sich noch nicht getraut, 2 Meppnerinnen gleichzeitig auf den Platz zu stellen. Deswegen haben sie auch nicht gewonnen. Klar, also haben 1-1 gespielt. Aber ja, jetzt ist das, also das nächste Pokalspiel und das nächste Heimspiel ist zu Hause auch wieder. Jetzt am Wochenende um 11 Uhr. Muss ja aufschreiben, Tobi, und Wecker stellen. gegen den 1. FC Nürnberg. Starker, ach, jetzt tatsächlich ein Aufsteiger, oder? Mir unsicher. Auf jeden Fall ein starkes Team, die auch die ersten beiden Spiele, nee, Quatsch, das erste Spiel gewonnen haben. Auch sehr, 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 sehr eindeutig, muss man sagen. 3-0, glaube ich, gegen die zweiten Eintracht Frankfurt Frauen. Und das zweite Spiel dann unentschieden gespielt. Ja. Ah, nee, jetzt, ah, nee, gegen Frankfurt haben sie unentschieden gespielt und 1-0 gewonnen haben sie gegen die Bayern, sowas, genau, also auch ein zweites Team. Ja, Aufsteiger, ich habe es nochmal verifiziert jetzt, auf Platz 4. Ich meine auch, wenn ich mich zu Recht erinnere an unser Gespräch mit Theo und Roger, dass die auch gesagt haben, das ist ein sehr ernstzunehmender Aufsteiger, der jetzt ein bisschen was in die Frauenabteilung pumpt. Genau, und ja, deswegen. Wird wahrscheinlich ein erster Gradmesser so ein bisschen, also wenn man mal ehrlich ist, auch Ingolstadt ist ja eher unter einzusiedeln in der Liga und ja, Elversberg wahrscheinlich der Abstiegskandidat Nummer 1, das TSV Havelse der 2. Liga. Ja. Weiß ich nicht, also die haben jetzt bisher auch noch keinen Punkt geholt, aber ich bewerte das jetzt einfach mal nur an den Spielen gegen uns und da beide wirklich sehr, sehr schwach gespielt haben, da war wirklich der Magdeburger FFC noch ein bisschen stärker, aber ist ja auch Pokalspiel, da weiß man ja immer, Pokalspiele wissen wir ja auch, ehrlich gesagt, gegen Hertha, ist halt immer anders zu werten, als es jetzt die Liga ist und ich freue mich sehr auf das Spiel, muss ich sagen, das wird auch dann ein rassiges Spiel gegen die Nürnbergerinnen und da sind wir dann wieder im Stadion, also ich auf jeden Fall und du doch bestimmt auch, oder? Am Sonntag. Frauenspiele sind ja immer am Sonntag um 11 Uhr und ich glaube 2 um 14 Uhr. Aber wir spielen wieder um 11.
Ja.
Gut. Und ein Props noch auch an die Frauen. Die haben es auch immer gut drauf mit Jubelbildern. Das habe ich heute in der Story der Sportlinienleiterin Maria Reisinger gesehen.
Ja, die haben gestern auch gesehen
im Stadion. Ja, schöne Grüße, Maria. Grüß, auf jeden Fall, sehr cool. Und im Stadion, das müssen wir auch dazu sagen, eine sehr hohe Prominenz gewesen.
Ja, ehemalige Trainer von uns auch. Und es war nicht Frings.
Genau.
Mehr verrate ich nicht.
Ja, Christian Neidhardt wird sich gedacht haben, ich habe alles richtig gemacht.
Ich glaube auch.
Ja, aber das sei es dann erstmal zu den Frauen auch gewesen. Kleiner Abriss sozusagen nur.
Dann bleibt uns nur noch ein Dank auszusprechen.
Das auf jeden Fall.
An einen edlen Spender.
Ja.
Hast du den Namen eben parat?
Das geht ja schließlich.
Marcel K.
Marcel K. Ich weiß natürlich nie immer, ob ich die Nachnamen sagen darf, aber.
Ja, nee, das muss ja auch nicht. Nee, den kannst du mir nachher nochmal eben sagen.
Ja, das können wir machen. Ja, nett, sehr nett. Der hat uns 10 Euro gespendet, weil er den Podcast sehr gerne hört.
Das finde ich super sehr. Und das können wir auch gut brauchen. Ja. Denn wie wir nicht müde werden zu erwähnen, verursacht das ja für uns Kosten. Und wie wir am Anfang des Podcasts ja auch gesagt haben, machen wir das hier nur für euch. Und wir machen es auch gerne, genau wie Lukas das gerade gesagt hat. Aber natürlich freuen wir uns auch, wenn wir dann halt in dieser Form halt auch mal eine kleine Anerkennung kriegen, genau. Wie ich auch letztes Mal schon aufgerufen habe. Oder wenn ihr dann Bier im Stadion ausgibt, da haben wir auch eine Einladung bekommen.
Wir freuen uns auf Saarbrücken.
Ja, genau. Da werden wir auch mit Sicherheit dann davon berichten, wenn es soweit war. Und schön, dass ihr als Community uns auch so ein bisschen featured. Und dafür können wir danke sagen. Und bleibt uns gewogen. Wir hören uns das nächste Mal. Nach, jetzt weiß ich schon wieder gar nicht mehr.
1860
München. 1860 München, genau.
Ich möchte dazu noch sagen, diese Folge war jetzt ja ein bisschen anders als die anderen, wenn ihr das mitgekriegt habt. Schreibt uns wirklich gerne, wie ihr das fandet.
Im Prinzip war es eine Klassikerfolge.
Es war eine Klassikerfolge. Ich bin auch sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Ist jetzt direkt nach dem Spiel aufgenommen, auch so ein bisschen ohne, dass ich mir Notizen gemacht habe. Vielleicht ist es für euch auch angenehmer, das so zu hören.
Ohne
Schreibt uns das gerne.
Das heißt also, wir sind nicht frei von Fehlern und frei von Tadel.
Genau.
Ihr dürft uns aber gerne korrigieren. Vielleicht hebt das ja dann auch noch mal ein bisschen die Kommunikation zwischen uns und unseren Fans an. Ne?
Genau.
Von daher ist das vielleicht auch ein ganz gutes Mittel.
Wir machen das ja auf jeden Fall die nächsten paar Spiele nochmal so. Einfach mal, um zu gucken, ob das auch für uns besser ist. Und ja, schreibt uns aber gerne, wie ihr das fandet. Ob ihr vielleicht das alte Format ein bisschen besser fandet. Aber ich finde das jetzt eigentlich schon.
Wie locker, war eigentlich ganz gut.
Fand ich auch. Ja. Genau. Und dann lasst ein Like da, wie man so schön sagt. Kommentiert gerne. Bewertet uns bei Apple Podcasts. Ja, oder
papelt uns.
Papelt uns.
Ja. Alles klar.
Dann hören wir uns nach 60 wieder.
Bis demnächst.
Ciao.